Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 22 bis 32. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.
Liebe Gemeinde in Halen, es ist schön, dass es euch gibt. Irgendwie würde uns ohne euch was fehlen. Aber ihr müsst endlich eure alten Marotten ablegen. Eure Art zu leben, ständig den falschen Dingen hinterher zu laufen, damit macht ihr euch selbst kaputt und eure Gemeinde. Was ihr braucht, ist ein ganz neuer Lebensstil, eine neue Denkweise, eine neue innere Haltung. Ihr sollt heilig sein und gerecht. Hört auf, euch gegenseitig was vorzulügen. Seht zu, dass ihr eure Streitigkeiten sofort löst und das nicht schwelen und eskalieren lasst. Hört auf, euch gegenseitig und andere zu beklauen. Fangt an, endlich selber Geld zu verdienen, damit ihr denen was geben könnt, die es wirklich brauchen. Und hört mit eurem blöden Geschwätz auf. Wenn ich mir das so vorstelle, dass unser Superintendent uns einen Brief schreiben würde, ich müsste den wahrscheinlich gar nicht zu Ende lesen, da würden die meisten von uns schon einen dicken Hals haben und innerlich kochen. Und ich stelle mir das so in diesem Rahmen in einem Gottesdienst vor. Dann würden wir vielleicht uns zusammenreißen müssen und auch gerade mit verbissenem Gesicht die Lieder zu Ende singen. Und dann kaum ist der Segen gesprochen, dann platzt es auch so auch noch raus. Sag mal, geht's noch? Was soll denn das heißen? Hat er sich mal angesehen, was wir alles aufgebaut haben und was für eine super Gemeinschaft wir haben? Ich meine, natürlich, hier gibt es auch manchmal Streit, aber das kriegen wir dann wieder in den Griff und dann ist alles gut. Was soll das überhaupt heißen, klauen? Wenn hier einer was klaut, dann er uns unsere Zeit mit seinen Briefen. Und blödes Geschwätz. Also darf man denn nicht mal mehr einen Witz machen oder ein bisschen gehässig sein, so aus Spaß? Und dann schreibt er auch noch, seid freundlich zueinander. Ich meine, wie unfreundlich ist das denn? Und solche Briefe zu schreiben. Und ich stelle mir vor, an so einem Sonntag kommt keiner pünktlich zum Mittagessen und der Kaffee, den das Küchenteam gekocht hat, wird ganz langsam kalt. Ich bin ziemlich sicher, dass die ursprünglichen Empfänger dieses Briefes, also irgendwann gegen Ende des ersten Jahrhunderts, auch nicht alle durch die Bank begeistert waren von so einem Brief. Oh, Gott sei Dank. Der heilige Paulus lässt uns teilhaben an seiner grenzenlosen Weisheit. Denn der Paulus, der hatte nicht nur Fans. Kann man zum Beispiel nachlesen im 2. Korintherbrief, wo er sich ziemlich intensiv und ausführlich mit seinen Kritikern auseinandersetzt. Und es gab viel Kritik an seiner Person, an dem, was er sagte, an dem, was er tat. Ob er überhaupt der Richtige dafür ist, für die Aufgabe, die er tut. Und wie viel mehr müssen sich Menschen aus unserer Zeit heute und aus unserem Kulturkreis schwer tun mit solchen Zeilen, wo wir doch in einer Welt leben, wo Selbstbestimmung und wo auch Individualität ganz, ganz groß geschrieben wird. So Kategorien wie falsch und richtig, das wird ja oft gar nicht mehr akzeptiert. Muss ja schließlich jeder selber wissen, was für ihn richtig ist, oder? Wenn die Kirchen heute, so wie früher und teils unter Androhung von Konsequenzen, uns vorschreiben würden, was wir zu glauben haben, wie wir zu leben haben, wie wir als Mann und Frau miteinander zu leben und zu lieben haben. Ich glaube, das wäre ein ziemlich zuverlässiger Weg, sehr schnell noch viel mehr Menschen loszuwerden. Aber die Menschen sind ja alle sehr unterschiedlich. Es gibt auch welche, die, wenn sie Kritik ausgesetzt werden, erstmal den Fehler bei sich suchen. Wenn sie mit jemandem zusammenstoßen, entschuldigen sie sich sofort. Mache ich auch immer. Auch wenn der andere vielleicht unaufmerksam war oder rücksichtslos. Und wenn solche Menschen solche Zeilen hören, dann verstehen sie das als einen Anspruch, dem sie nicht immer gerecht werden können. Oder nicht so oft. Oder nur selten. Sie würden ja auch gerne so heilig sein und gerecht sein, wie Paulus das dort schreibt. Und es tut ihnen aber weh zu sehen, dass sie das oft einfach nicht mal schaffen. Und je nach Tagesform vielleicht nicht mal wollen. Und wenn man, viele von uns haben solchen Text schon oft gehört, das Gefühl zum 10.000. Mal hört, dann krümmt man sich vielleicht so innerlich und hofft, dass niemand merkt, dass ich für diese Gemeinde eigentlich gar nicht gut genug bin, geschweige denn für Jesus. Also Paulus Brief hat eine ganze Menge Konfliktpotenzial. Der eine regt sich drüber auf und fühlt sich angegriffen und die andere ist vielleicht traurig und resigniert und fühlt immer wieder sich vor Augen gehalten, wie unzulänglich sie ist. Menschen werden unglücklich an solchen Texten. Oder sollten wir vielleicht eher sagen, werden unglücklich daran, was wir daraus machen. Was wir daraus machen, das hängt ja ganz stark davon ab, in welcher kirchlichen Tradition wir uns bewegen. Also wir so in unserer evangelischen Landeskirche und auch in unserer Gemeinde, wir sind da ja relativ entspannt unterwegs, ne? Wenn es so um den Lebensstil des Einzelnen geht. Obwohl ich vor vielen Jahren auch hier schon was anderes erlebt habe. Aber es gibt Gemeinden, die sind da wesentlich strikter und konsequenter. Und wenn jemand die Regeln nicht einhält, dann wird so jemand viel schneller unter Druck gesetzt und vielleicht auch sogar aus der Gemeinde entfernt. Natürlich alles auf Basis der Schrift und in Liebe, ist klar. Und ich frage mich manchmal, was Paulus sagen würde, wenn er sehe, was wir aus seinen Briefen an seine Gemeinden machen. Kochbücher draus machen, Gesetzbücher, Checklisten, die dann eben sagen, ob wir drin sind oder draußen. Und nicht selten führt das dazu, dass sich Menschen abwenden von Gemeinde, von dem Anspruch an Glauben, der ja interessanterweise auch von außen an die Gemeinde, an die Gläubigen gestellt wird. Oder wir fangen an, so zu tun, als ob, zu lügen und zu heucheln. Der Ulrich Eggers hat da letztens ein Buch rausgebracht mit dem Titel »Warum Christen so häufig lügen«. Vielleicht auch ein Punkt, der dann eine Rolle spielt. Wie sollen wir jetzt mit so einem Text heute umgehen? Sollen wir den als unzeitgemäß, als unangemessen abtun? Oder weiter still daran leiden, dass wir so niemals sein können, wie es uns da vor Augen gemalt ist? Wenn man den ganzen Epheserbrief liest, von vorne bis hinten und aufmerksam ist, dann stellt man eins fest. Da ist überhaupt nichts Persönliches drin. So wie man das aus den anderen Briefen kennt. Ja, grüß mir die Priscilla und grüß mir den Timotheus und da waren auch dies und das. Und dann gibt es keinen Bezug auf irgendwelche besonderen Ereignisse, die es da gegeben hat. Und wenn man dann noch die Apostelgeschichte kennt, also macht euch keine Sorgen, ich habe das auch nur nachgelesen, ich bin da nicht so fit, dann weiß man, dass Paulus sehr, sehr lange Zeit in Ephesus war, fast 3 Jahre oder so. Und wenn man so lange Zeit mit Menschen zusammen ist, dann wachsen da Beziehungen, selbst wenn einen nicht alle mögen. Und dann würde man auch dort erwarten, dass in diesem Brief an der Epheser auch mal so ein paar persönliche Dinge stehen. Ist hier aber nicht. Warum ist das so? Was wir heute so an Bibeltexten haben, ist ja im Laufe der Jahrhunderte über ganz viele verschiedene Handschriften zusammengesammelt, die man irgendwo gefunden hat, die man bewertet hat, manchmal ja nur Bruchstücke, die man verglichen hat. Und dann geht man immer davon aus, dass das ältere Exemplar immer näher ist am Original als das jüngere. Und da fällt halt bei relativ alten und auch wichtigen Handschriften auf, dass die Adresse dieses Briefes fehlt. Da steht nicht an die Epheser. Und es gibt auch Briefe, wo man sehen kann, dass da auf dem Pergament, das ist ja so ein dickes Zeug, so aus Tierhäuten gemacht, wo man da auch so die Adresse weggekratzt hat. Und jetzt gibt es natürlich 1000 verschiedene Erklärungen dafür, warum das so sein kann. Und eine könnte sein, man hat diesen Brief, der vielleicht mal an eine andere Gemeinde geschrieben worden ist, einfach umadressiert und hat ihn noch an eine andere Gemeinde geschickt, damit die ihn auch lesen, weil er einfach wertvoll ist, so wie wir ihn ja heute auch lesen. Ist ja auch kein Brief an uns, ist ja anderer Leute Briefe, die wir da lesen. Und könnte so sein. Ein anderer Gedanke ist, dass es vielleicht sogar so eine Art Rundbrief ist, an verschiedene Gemeinden versendet, überall dort vorgelesen, einfach weil dort ganz viel Wichtiges drin ist. Paulus spricht in diesem Brief, das sehen wir daran, dass da so wenig Persönliches drin ist, einfach nicht in eine konkrete Gemeindesituation hinein, wie woanders, wo er dann die Leute lobt oder wo er sie kritisiert, wo er irgendwelche Fragen aufgreift, die ihm zugetragen sind oder versucht, Streitigkeiten aufzugreifen. Das passiert dort alles nicht. Dieser Brief ist also völlig frei von dem täglichen Klein-Klein, sage ich mal, was auch so manchmal im Gemeindeleben stattfindet. Er ist so auf ganz hoher Flughöhe unterwegs und er malt so die großen Bögen und zieht die großen Linien. Er schreibt darin, wie groß der Reichtum ist und der Segen, den Gott seinen Kindern schenkt. Und was das bedeutet, Kind Gottes zu sein, in Jesus zu sein, was das für meine Stellung bedeutet und was das für die Gemeinde bedeutet, der Leib Christi sozusagen, der Körper Christi zu sein. Und was ihm auch ganz besonders wichtig zu sein scheint, er schreibt viel darüber, was das denn für Auswirkungen auf mein Leben hat. Auf das Miteinander zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Vorgesetzten und Untergebenen. Und dann kommt auch noch dieses Bild, das sicher viele von euch kennen, von dieser Waffenrüstung Gottes, die wir so als Gläubige anlegen können, um uns in unserem Glaubensleben zu schützen und zu wehren, weil Glaube ist ja nie unangegriffen. Ja? Das ist ja praktisch jeden Tag, dass man sich da auch irgendwie, ja, dass man da kämpfen muss um seinen Glauben. Also dieser Brief in seinen großen Linien ist kein Kritikbrief, von dem wir uns angegriffen fühlen müssen. Er ist auch keine Checkliste, die ich 100% erfüllen muss, um bestanden zu haben. Und es ist auch keine Abrechnung, die mir meine Schulden auflistet. Legt ab den alten Menschen, schreibt Paulus. Erneuert euren Sinn. Zieht den neuen Menschen an. Witziges Bild mit dem Anziehen. Aber was er im Griechischen dort als Zeitform verwendet, das drückt aus, das passiert jetzt, das passiert immer wieder, das ist eine laufende Geschichte. Das ist nicht so, wie mancher sich das so landläufig vorstellt, dass man durch ein Bekehrungsereignis oder Taufe oder Konfirmation irgendeine Entscheidung trifft und dann war es das. Es ist so, als wollte Paulus sagen, dass es etwas ist, was in Bewegung ist und bleibt, was immer wieder neu geschehen muss. Wie übrigens alles, was er hier schreibt, geprägt ist von Bewegung, von Veränderung. Das ist nichts Statisches, das ist dynamisch. Den alten Menschen ablegen, den neuen Menschen anziehen. Oder von der Lüge zur Wahrheit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Vom Zorn zur Versöhnung. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Ja, lasst die Sonne nicht untergehen. Klärt das bald, lasst das nicht schwelen und eskalieren. Vom Leben auf Kosten anderer zu einem Leben, das einen Beitrag leistet. Also hatten wir vorhin schon. Ne? Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite. Vom, ich sag das mal so, blöden Gequatsche, ich weiß nicht, wie Paulus das gemeint hat, hin zu einem Reden, das gut tut, das aufbaut, das heilsam ist. Bewegung, Veränderung, etwas wie ein Prozess, das nie aufhört. Und was ich finde ist, dass in diesen Zeilen unfassbar viel Realismus steckt, dass halt neben allem Guten und Erbaulichen und tollen Sachen, die in Gemeinden passieren, einfach auch unfassbar viel Menschliches ist. Allzu Menschliches und manchmal unerträglich Menschliches. Und dass Zank und Streit und Gezerre und Gezicke und Egoismus einfach auch in unseren Gemeinden ihren Platz haben, vielleicht auch immer haben werden. Auch das kommt da raus. Und darüber ehrlich zu sein und zu akzeptieren, wer wir sind und wie wir sind, das ist einfach ein gutes Hausmittel gegen Krampf, gegen Heuchelei. Und eine gute Voraussetzung, Veränderung auch wirklich geschehen zu lassen. Und dieses Bild von einem immer wieder Ablegen des alten Menschen, Anziehen des neuen Menschen, das hilft uns vielleicht auch, Widersprüche auszuhalten, den Widerspruch in unserem Leben. Wir sind nicht mehr dort, wo wir mal waren als Christen, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir sind sowohl Heilige und Gerechte, wie Paulus das da schreibt, als auch Dummköpfe, Angsthasen, Egoisten. Wir sind schon ein bisschen mehr wie Jesus, aber wir sind noch lange nicht so, wie wir sein werden. Leben mit Vision möchte ich das nennen. Diese Vision von Paulus, von einem Leben, einem gelungenen Leben, das ich Christus in die Hand gegeben habe, ein Leben in Christus. Und so eine Vision ist ein Bild, das ist ein Bild, das eine Anziehungskraft hat und das in mir eine Sehnsucht auslösen kann. Eine Sehnsucht, schon da zu sein, dahin zu wollen. Und es kann auch dann, wenn ich mich verzettle und verrenne und wieder mein eigenes Ding mache, sowas wie ein Leitstern sein und mir helfen, immer wieder in diese Richtung zurückzukehren. Leben mit Vision, so hieß auch dieses Buch oder heißt es, das Buch von Rick Warren, mit dem wir uns vor einigen Jahren mal beschäftigt haben, in den Hauskreisen und auch in den Predigten. Und er bringt dort dieses Bild vom, in Anlehnung an den Brief von Paulus an die Römer und an Anlehnung an die jüdischen Tieropfer, dieses Bild vom Opfer, das immer wieder vom Altar krabbelt. Und er meint damit den Menschen, der sich entschieden hat, dass Gott das letzte Wort in seinem Leben haben soll. Dass er in Jesus sein möchte, heilig sein möchte, Gott gehören möchte, heißt das im Grunde. Ja, und sein Leben Gott geben möchte. Und das ist manchmal unheimlich. Es ist unheimlich, das Lenkrad aus der Hand zu geben und nur noch auf dem Beifahrersitz zu sitzen. Und manchmal fühlt es sich einfach unmöglich an, Gott zu vertrauen, loszulassen, die Dinge loszulassen und ihn machen zu lassen. Und dann krabbeln wir wieder vom Altar. Immer wieder neu. Aber an diesem Punkt droht uns keine Abrechnung. Wenn wir das hier, so wie ich den Paulus hier verstehe, als etwas nehmen, was wir immer wieder tun müssen, dann ist das nicht der Punkt, an dem uns Verdammung und Strafe und Ende und Abrechnung droht. Paulus schreibt, seid aber untereinander freundlich und herzlich, und vergebt einer dem anderen. Und ich möchte unbedingt hinzufügen, und vergebt auch euch selbst, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles menschliche Verstehen, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.